Radio Sai, Deutschland.
Herzlich willkommen zu dieser Sendung. Es ist schon wirklich manchmal sehr komisch, wie es zu Gesprächen mit Devotis für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, kommt. Dieses heutige begann damit, dass Gerlind, meine Nachbarin in Puttaparthi, nach dem Morgenbhajan mit einer CD an meine Tür klopfte und sagte, ich habe eben diese CD gekauft und möchte gern mal hören, was ich da eigentlich erworben habe. Klar, ich legte diese CD ein und mir gefiel, was ich hörte. Und da wir im Radio ja immer auf der Suche nach neuer Musik sind, fragte ich also Gerlind, wo hast du die CD her? Ja, von einem schönen jungen Mann. Ja, hat der schöne junge Mann auch einen Namen? Nö, weiß ich nicht. Und wo wohnt er? Weiß ich nicht. Aber wenn ich ihn nochmal treffe, dann sag ich dir Bescheid. Das reichte mir natürlich ganz und gar nicht, denn ich wusste ja, dass Gerlind in 2 Tagen wieder heimreiste. Also schaute ich mir die CD etwas genauer an, fand darauf einen Namen, Prema und EOL, was auch immer EOL heißt. So, aha. Also gab ich Prema und EOL in den Computer ein und Sie ahnen es schon, es erschien ein Foto von dem schönen jungen Mann. Na, den kenne ich doch. Wunderbar. Als ich dann am Nachmittag auf dem Weg zum Singen war, kam mir auf einem engen Weg eben dieser Prema direkt entgegen. Ja, Swamis Humor. Hören Sie heute nun, was sich daraus für ein Gespräch entwickelt hat. Wir legen diese Stunde Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Demut und großer Dankbarkeit zu Füßen.
I sing my praise to the earth. Which gives us food, and I sing my praise to the water, the source for our food too. And I sing my praise to the fire that burns within. And I sing my praise to the wind that blows within. And I sing my praise to the ether, to the force which sustains all. And I sing my praise to the Lord, who watches over all. And all these elements, they join at once and create the world. Blessed are those who see the truth that lies within. Within there is the Atma, within lies only bliss. Within there is a secret, within the self exists. And I sing my praise to the earth which gives us food. And I sing my praise to the water, the source for our food too. And I sing my praise to the fire that burns within. And I sing my praise to the wind that blows within. Sing my praise to the ether, to the force which sustains all, and I sing my praise to the Lord, who watches over all. And all these elements, they join at once and create the world. Blessed are those who see the truth that lies within you. Within you, there is the Atma. Within lies only bliss. Within there is a secret within the self exists, and I sing.
Was ich vorhin vergessen habe, die Musik, die Sie heute in dieser Sendung hören, stammt von Prema. Hallo Prema.
Ja, Prema ist mein spiritueller Name oder Künstlername. Mein richtiger Name, deutscher Name ist Klaus-Jürgen Schmiel. Und Prema ist halt ein Name, der war mal länger, der war mal Premananda. Ich habe ihn gekürzt, der ist mir mal innerlich gegeben worden vor Jahren. Also in der langen Form Premananda. Damals hatte ich auch Interviews beim Baba gehabt und diese Energie war mir sehr nahe, war ich sehr eins oder auch umhüllt mit. Und dann kamen Leute in, da haben mich gefragt, wo ich herkomme oder wie ich heiße. Und dann habe ich diesen Namen gesagt, Premananda. Und dann war der Name da. Und das Ananda ist nicht mehr so da. Ich meine, Liebe ist immer da, aber das Ananda, so wie ich es früher gespürt habe, ist nicht mehr so da. Und ich habe den Namen halt, ich habe den gekürzt dann.
Da du ja eben schon deine Interviews erwähnt hast, wollen wir zuerst einmal auf deinen Weg zu Sai Baba zu sprechen kommen und die Musik etwas nach hinten verschieben.
Ja, eigentlich bin ich zu Sai Baba über meinen Bruder gekommen. Ne? Wir beide waren damals schon, das war in den 90er, Anfang der 90er Jahre, in spirituellen Sachen interessiert, Yoga, Meditation, was man so halt findet. Und er hatte einen Lehrer gehabt, der kannte Sai Baba und er hat ihm gesagt, fahr doch mal dahin, flieg doch mal nach Indien, Sai Baba. Ne? Und dann hat er das auch irgendwann gemacht, so 92 oder 93, hat dann Bücher mitgebracht, hat mir ein bisschen erzählt und ich habe mich in die Bücher vertieft und in dem Augenblick habe ich gemerkt, dass mich da in einem dieser Bücher, ich weiß jetzt nicht welches bestimmtes Mal, wirklich ganz tief etwas angesprochen hat. Wie eigentlich so ein Schiff, was Schiffbruch erleidet und der Anker das rettende Element ist, ne? So ungefähr. Ja, gibt ja Gruppen überall, dann habe ich erstmal, glaube ich, eine Gruppe ausfindig gemacht und irgendwann kam dann noch die erste Reise alleine.
Und?
Ja, das war, müsste 94 gewesen sein, im Frühjahr, alleine. Das ist das erste Mal nach Indien, das erste Mal auch so weit. Da war ich 23, glaube ich. Das war schon ein Kulturschock. Ne? Kinder betteln und Tiere und einfach ganz anders. Es war erstmal schwer, das anzunehmen. Und dann auf der anderen Seite natürlich auch etwas Neues, eine neue Energie. Ne? Eine neue Energie, die man vielleicht aus Europa oder Deutschland nicht so kennt. Ne? Wo es darum gilt, und das war natürlich auch der Sinn des Besuches, sich darauf einzulassen. Ja, und bin natürlich mehrmals hier gewesen.
Das geht mir jetzt zu schnell. Also das erste Mal hierher und du siehst das erste Mal jetzt den, von dem du immer nur gelesen hast.
Also der erste Dastand fällt mir nicht mehr ein. Nee, das ist schwer. Also ich weiß, damals noch hier angekommen vom Flughafen in dem Ashram einfahren und das ist einfach eine tolle Energie gewesen. Ne? Irgendwas liegt da in der Luft, was Göttliches, ne? Also es ist lange her, also über 20 Jahre. Ich jetzt sage, wie ich mich da gefühlt, ich kann das so über den Daumen, ne, erzählen. In den Jahren, wo ich hier zu Besuch war, bei Sai Baba, hatte ich 5 Interviews mit Baba gehabt. Alles in den Jahren von 94 bis 97. Manchmal 2 hintereinander und 3 hintereinander. So. Das war so ein Paket. Und Ja, das ist dann wieder, das weiß ich noch, das war das erste Interview, das war in Whitefield. Und also ja, was mir auch immer aufgefallen ist, die ersten Darshans, also ich habe eigentlich viel die ersten Darshans, die ich hatte, vorne gesessen, viel Herzklopfen gehabt. Ne? Herzklopfen. Ich kenne das jetzt nicht mehr, aber früher war das so, ne? Wie Prüfungsangst. Ich denke mal, es ist vieles im Unbewussten, Ängste, die Barbara auch rausholt, aber auch vielleicht diese Konfrontation. Oh, Gott kommt jetzt daher, ne? Und er weiß alles. Er weiß ja alles, ne? Also gibt es nichts irgendwie zu verbergen, ne? Und somit werden auch die Gefühle irgendwo automatisch offengelegt. So, und bei diesem ersten Interview dann, in Wald denke ich auch, mein Gott, jetzt hast du ein Interview mit Gott, ne? Und es ist natürlich nervös, ne? Wie Lampenfieber und so. Und dann haben wir da gesessen, gewartet erstmal und nur Barbara ganz, ganz locker, ne? Ganz beschwingt. Und wir waren damals schon eine gemischte Gruppe, also jetzt nicht rein deutsch, sondern es hieß schon international und es waren Deutsch, Österreicher, vielleicht auch Schwede oder Däne einer dabei. Naja, und dann ging es da rein in den Interviewraum und Barbara hat so ungefähr die Plätze angewiesen. Ne? So, fragt dann irgendwie noch, you want fan? Ne? Ist manchmal so eine Standardfrage von ihm.
Um die Atmosphäre ein bisschen zu lockern vielleicht.
Ja. You want fan, ne? Man merkt, dass es ist, also von einem selber, das Denken, was man vielleicht hatte, oh, das ist jetzt Gott und er weiß alles, so wie ein strenger Vater, ne? So eigentlich, wie wir das vielleicht aus der Kirche denken würden, aus diesem Glauben, der Vater ist ein strenger Vater oder so, ne? Wechselt in dem Moment in Freund. Du merkst, da ist ein Freund, das ist eine ganz andere Energie, ne? Und obwohl da immer noch sehr viel Respekt dabei ist, ne? Du hast ja auch gelesen und du weißt, wer er ist, ne? Aber trotzdem spiegelt er dir diese Offenheit und ja, auf einer Ebene des Freundes mit uns zu kommunizieren, ne? Auf diese Ebene zu kommen. Ja, dieses Interview, ich war sehr aufgeregt. Und er hat sich natürlich mit verschiedenen Leuten unterhalten. Ich glaube, da waren erst Inder, mit denen hat er auf Hindi oder Telugu oder welche Sprache auch immer gesprochen. Da hat er sich auch unserer Gruppe zugewendet. Und da weiß ich noch, eine Gegebenheit hat er dem Armin so die Hand hingehalten mit der offenen Handfläche und hat ihn gefragt, what is it? Und da sagt der Armin, this is everything. Und dann korrigiert ihn Baba und sagt, no, this is nothing and everything. Also beides, ne? Ja. Und dann hat er auch sich mir noch zugewendet, mir Fragen gestellt und ich hatte ein bisschen Probleme gehabt durch meine Nervosität zu antworten und der Armin hat das gemerkt und hat gedacht, ich würde ihn nicht verstehen und hat aus dem Englischen noch ins Deutsche übersetzt und dann war ich doppelt überfordert und nervös.
Ist es jetzt zu persönlich, wenn du erzählst, was er gefragt hat?
Er hat, glaube ich, gefragt, was ich mache für eine Arbeit. Damals habe im Pflegeheim gearbeitet. Er hat mich gefragt, welche Arbeit ich mache. Und ich habe gesagt, du, Social Work. Und dann hat er geantwortet, every work is social work. And every work is for God. So in dem Sinne hat er geantwortet. Ne?
Also jede Arbeit ist soziale Arbeit und ist für Gott.
Ja. Er hat damals auch, ja doch, er hat was auch über meinen Mind gesagt. Er hat schon gesagt, Mad Monkey Mind. Das hat er gesagt im ersten Interview, das weiß ich noch. Ich bin damals ja auch, das kann ich ruhig sagen, ich meine, auf den spirituellen Weg gekommen, schon wegen dem Mind, ne? Probleme im Mind. Andere Leute beschreiben das vielleicht als Depression, das ist vielleicht früher so gewesen. Zwar nicht klinisch oder ärztlich attestet, aber dieser Zustand des Mindes und dieses Befinden war nicht in einem normalen Zustand, würde ich sagen. Ne? Wie Gott oder Baba das beschreiben würde. Das ist für mich auch der Grund gewesen, einen spirituellen Weg zu beschreiten. Ne? Yoga oder Meditation anzufangen. Und dann zur Baba. Ne? Eigentlich mein erster Guru. Ich bin nicht vorher bei anderen Gurus gewesen, so wie andere Leute, die dann erst beim Buddhismus waren oder so, ne? Bei mir war das schon auf Anhieb Sai Baba. Ne? Bin ich auch froh drum.
Hari Om Tat Sat, Hari Om Tat Sat, Hari Om Tat Sat, Hari Om. Hari Om Tat Sat, Hari Om Tat Sat, Hari Om Tat Sat, Hari Om. Hari Om Tat Sat, Hari Om. Hari Om Tat Sat, Hari Om. Hari Om Tat Sat, Hari Om Tat Sat, Hari Om Tat Sat, Hari Om. Hari Om Tat Sat, Hari Om Tat Sat, Hari Om Tat Sat, Hari Om. Hari Om Tat Sat, Hari Om Tat Sat, Hari Om Tat Sat, Hari Om. Hari Om Tat Sat, Hari Om Tat Sat, Hari Om Tat Sat, Hari Om. Hari Om Tat Sat, Hari Om Tat Sat, Hari Om Tat Sat, Hari Om.
Du hattest ja mehrere Interviews. Kannst du dich dann noch an die anderen noch mehr erinnern?
Ja.
Ja? Bei der Erinnerung kuscht so ein verschmitztes Lächeln über dein Gesicht. Erzähl.
Ich habe zwei Ringe materialisiert bekommen vom Barber.
Oh, beschreib die doch mal.
Das ist, ja.
Naja, wir sind ja nicht beim Fernsehen, ne?
Ja, wir können.
Also das eine ist ein Siegelring, ein silberner, wo Barbers Kopf in Gold drauf ist.
Genau.
Und das andere ist auch eine Art Siegelring in Gold und da ist ein großes Om drauf. Vielleicht schon ein kleiner Hinweis auf deine Tätigkeit mit Musik. Am Anfang war das Wort Om.
Ja, der Urlaut Pranava, Om, hat natürlich viel mit Musik zu tun. Es zieht eigentlich ja alles nach sich, nicht nur die Musik. Ne? Alles, was mit Kreativität zu tun hat. Okay, das war jetzt aber der zweite Ring.
Ja, dann erzähl erst mal vom Ring.
War eigentlich jetzt hier dieser silberne mit dem Barberkopf drauf. Und das ist, war eine schöne Begebenheit. Hat gefragt, what do you want? Da habe ich dann auch erstmal überlegt, was sage ich dann? Und in dem Moment war der Ring schon da. Ja. Und Swami hat ihn dann auch rumgegeben. Ja, dann kam der Ring zu mir und es war was ganz anderes drauf. Ne? Es war nicht dieses Bild vom Barber drauf. Es war ein Shiva-Lingam drauf. Und Baba fragt mich, what is it? Und ich war das erste Mal in Indien, da war so ein halbes Ei da drauf. Ich wusste nicht, dass das ein Lingam ist. Ne? Und die Inder neben mir, die haben dann den Ring wieder in die Hand gekriegt und die so, ah ja, Shiva-Lingam. Ne? Und dann ging der Ring in Baba wieder zurück und dann fragt er mich, whom do you love? Wen liebst du? Da sag ich, Yuswami. Ne? Und dann pustet er so auf den Ring drauf. Und dann war der Lingam weg und es war sein Bild, sein Gesicht, ne, drauf.
Das war das erste Mal du in Indien. Wie ist das? Da pustet er drauf, da ist das was anderes. Also wir mit unserem Monkey Mind, hat der irgendwas gedacht oder konnte der gar nichts denken?
Ja, das erste Mal, wo ich das gesehen habe, in diesem Interview, da hat er vorher was anderes materialisiert. Da hat er für die Inder, die neben uns saßen, und zwar für die Frau, eine Mala Und zwar so eine ganz einfache, ich glaube mit Linsen oder es sind so Kerne, ne? Es sind so Kerne, ich weiß nicht, welche Art von Kerne, materialisiert. Und das war, wo ich das erste Mal gesehen habe, wo er was materialisiert hat. Und dann sitzt du einen halben Meter vor ihm oder noch, ne? Und dann siehst du wirklich aus dieser Handinnenfläche so eine Kette rausfallen, ne? Und dann schmunzelt man innerlich nur noch, ne? Das ist wie... Tja, wie Weihnachten, wie noch mehr als das, ne? So, das ist einfach, ja, es ist ja irgendwie unglaublich, ne? Es gibt keine Worte dafür, für dieses Erlebnis. Naja, und danach kam das halt mit meinem Ring und er hat den Ring an den kleinen Finger an der rechten Hand gesteckt und eigentlich war der Ring zu groß dafür. Ich habe ihn immer verloren. Wie man das aus manchen Interviews kennt, Baba sagt oft perfekt, wenn er Ringe materialisiert und ansteckt. Das wäre hier nicht der Fall. Warum? Weiß ich nicht. Ich habe es dann, war unterwegs, auf einmal war auf dem Boden, habe ich ihn mir an den linken, ist das der linke Hand, der Ringfinger, ne? Ist das der Ringfinger? Ja, ne? Den Ring dann letztendlich selber dran getan, ne? Ja, ob das so richtig ist, gibt Leute, die würden sagen, da, wo der Baba ihn hingesteckt hat, da sollte er auch bleiben, weil das energetisch was zu sagen hat. Ja.
Das war der erste Ring und der zweite?
Das war 97. Es waren 3 Interviews hintereinander und what do you want? Ne? Und ich saß dann so und dann sagt er schon, you want Om? Und dann war der Ring da. Und dann hat er ihm auch an den Finger, wo er jetzt ist, also rechte Hand Ringfinger, angesteckt. Und da habe ich gemerkt, bei dem Ring, wow, es ist viel energetisch passiert. Ne? Es ist also viel Energie in die Aura und so geflossen, das habe ich gemerkt. Ne? Und oh, da habe ich eine Gegebenheit gehabt. Dann hatte ich das jemandem auf dem Weg zum Darshan erzählt und gezeigt. Und er dachte mir, ja, kann ich ihn mal sehen, kann ich ihn mal in die Hand nehmen? Also den Ring, ne? Und dachte ich so, ja, warum nicht? Ne? Nimm ich den Ring ab, gib ihnen den. Und in dem Moment kriege ich ein sehr schlechtes Gefühl, habe gesagt, besser nicht. Ne? Nimm wieder zurück. Und dann gehe ich in die Darshan-Halle, setze mich hin und mir wird ganz weiß vor Augen. Ich habe das Gefühl, ich falle gleich in Ohnmacht. Ne? Und dann wusste ich, dass das mit dem Abgeben des Ringes eine falsche Handlung war. Zwar aus einer Gutmütigkeit heraus. Es ist natürlich vielleicht auch gut, dass sowas passiert, kann man sagen. Man lernt draus. Es ist ein Fehler, man lernt draus.
Das Om, vielleicht kommen wir jetzt mal auf die Musik. Hast du damals schon Musik gemacht?
Nein. Also Jugendlicher hat ja jeder irgendwo Idole, ne?
Hatte jeder auch eine Gitarre?
Ja, nicht unbedingt. Vielleicht auf dem Poster mit jemandem, aber eine eigene Gitarre, das war's. Also
wer war auf dem Poster?
Ja, okay, mein erster war Elvis Presley. Da waren die Wände schon voll von Postern und anderen Utensilien, was man so sammelt als Fan.
Soweit mir bekannt ist Elvis ja ein Mitbegründer des Rock'n'Roll, hat aber auch spirituelle Lieder gesungen.
Ja, eigentlich mit Spirituals angefangen. Ich habe auch noch eine schöne CD, wo er eigentlich Spirituals gesungen hat. Also auch aus der Kirche Lieder Spirituals, ne? Amazing Grace oder auch andere. Viele Künstler haben manchmal diesen Weg aus der Kirche genommen, wo sie dann ihre erste Stimmbildung sozusagen erhalten haben. Ne? Ja, und ich habe dann natürlich über diese Idol schon irgendwie den Wunsch gehabt, Gitarre zu spielen. Da war ich vielleicht damals 12 oder 13. Also dieser Traum, sozusagen ein Instrument zu lernen, dem Alter, das ist auf der Strecke geblieben. So. Und dann, ja, das mit der Musik kam dann erst in den Baba-Gruppen, ne? Dieses Singen von Bhajans. Und ich habe dann aber auch gerade bei den Bhajans und beim Singen gemerkt, wo meine Blockaden sitzen, ne? Zum Beispiel im Halschakra. Und habe dann gemerkt, durch das Singen, wie sich diese Blockaden einfach lösen, transformieren. Also es ist wie ein Werkzeug, ne? Wie der Chirurg ein Werkzeug am grobstofflichen Körper anlegt, ist Musik eigentlich ein feinstoffliches Werkzeug.
Ja, es gibt sogar auch wissenschaftlich anerkannte Musiktherapien.
Genau.
Und irgendwo habe ich gelesen, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das von Baba ist, aber in jedem Fall, es gefällt mir, da heißt es, Musik ist von allen Künsten die höchste Kunst.
Genau.
Und Swami hat ja in jedem Fall gesagt, dass durch das Singen die Atmosphäre gereinigt wird und dass besonders die vedischen Texte zu chanten der leichteste Weg zum Moksha ist. Also so hervorgehoben hat Baba die Musik.
Okay, die vedischen Texte würden wir jetzt sagen, dass das Chanten, wenn du das meinst, von den Vedas, was Baba noch eingeführt hat. Ne? Bhajan singen oder internationale Lieder wird dann so beschrieben als Namasmarana, ne? Oder Namasankirtan oder wie auch immer. Ne? Beides wirkt sicherlich. Ne? Wie es jetzt wirkt präzise, das weiß ich auch nicht.
Mir ist aufgefallen, dass deine Bhajan-CD, die ich jetzt ja gehört habe, sich unterscheidet von anderen Bhajans. Ja. Du machst das sehr viel meditativer. Also es war für mich, ich habe das gehört, hatte mich hingelegt und gedacht, ach, jetzt höre ich mal, was das für eine Musik ist. Und ich habe gar nicht mehr mitgekriegt, dass das Bhajan sind. Es war, weiß ich, wie ein Mantra oder wie eine Meditation. Und nach einer Stunde merkte ich, ups, ist ja vorbei. Mhm. Also anders als dieser Rhythmus. Mhm. Hast du das bewusst anders gemacht?
Ich spreche jetzt von der letzten CD. Ich meine, man muss ja schon nur die letzte. Ja. Also bewusst mit der, sag ich mal, dass das eine meditative Wirkung oder sag ich mal eine Trance-Wirkung hat der Musik, ist die Frage, ob man kann sicherlich die Musik bewusst so gestalten, aber ich denke, vieles fließt auch unbewusst einfach ein, ne? Von der Energie des Künstlers. Also das ist kein willentlicher Prozess. Ne? Es steckt ja auch immer noch Gott dahinter. Ne? Es ist so nach dem Motto, do your best and God does the rest. So.
Zuerst tu du dein Bestes und den Rest wird Gott dann erledigen, ne? Oder?
Ja. Es liegt auf alles immer ein Segen drauf. Und je nachdem, mit welcher Einstellung, denke ich mal, man das angeht, ist auch so der Grad der Heiligkeit. Es ist auch Musik ist natürlich schon ein Medium. Ne? Es ist ein Medium. Und es soll, wenn Baba das sagen würde, noch, ich meine, Musik wird heutzutage natürlich auch viel missbraucht, ja, kommerziell. Ne? Aber eigentlich ist Musik ein Medium, würden wir sagen, der Heilung, ja. Das ist jetzt natürlich nicht immer, wenn ich ein Projekt habe, dann sage ich jetzt nicht so, ich mache jetzt eine Heilungs-CD, ne? Das soll dich jetzt heilen oder so. Man gibt's ja auch, ne? Ja? Sondern ich mache das erstmal aus Liebe heraus. Ne? Das fängt ja natürlich an, ich suche mir Lieder aus. Ja, welche, die habe ich selber geschrieben. Oder es sind Bhajans, die mir gefallen. Oder es sind halt Mantren, die ich kenne, wo ich dann meine eigene Version draus mache. Ne? Das kommt dann. Und das ist natürlich bei jedem Lied. Kann das anders strukturiert sein, ne? Wie es ist eigentlich wie eine Geburt, ne? Auch ein längerer Prozess. Ne?
Gibt es denn auf dieser letzten CD, die mir hier vorliegt, ein Lieblingslied von dir, wo du sagst, das ist mir ganz besonders gut gelungen, wenn man das als Musiker überhaupt sagen kann, wahrscheinlich, denn es sind hier alles, in dem Fall hier, deine Babys.
Nee, das ist nicht jedes Lied gleich. Ne? Jetzt würde ich sagen, aus dieser letzten CD, mein Lieblingssong, ich glaube, wäre schon das Gayatri-Mantra. Das ist eigentlich auch mein Mantra, mit dem ich bete oder meditiere, wenn ich meditiere. Und den Chorus haben drei jüngere deutsche Mädchen sozusagen gesungen. Das ist, hat auch eine gewisse Süße, ja. Und das ist, ja. Es ist eigentlich das Mantra oder der Song auf der CD, wo ich sagen würde, gefällt mir an erster Stelle am besten so. Ne? Das ist jetzt nicht weit auseinander von den anderen Liedern, weil, wie gesagt, wenn es mir überhaupt nicht gefallen würde, würde ich es auch gar nicht auf die CD tun. Ne? So.
Okay, dann hören wir jetzt mal dein Lieblingsstück.
Tatsavitu Varenyam Bhago Devasya Dimahi Diyo Yona Prachodaya Om Bhu Bhuvasvaha Tat Savit Varenyam Bhago Devasya Dimahi Diyo Yona Prachodaya Om Bhu Bhuvasvaha Tat Savitu Varenyam Bhago Devasya Dimahi Diyo Yona Prachodaya Om Bhu Bhuvasvaha Tat Savitu Varenyam Bhago Devasya Dimahi Diyo Yona Prachodaya Om Bhu Bhuvasvaha Tat Savitu Varenyam Bhago Devasya Dimahi Diyo Yona Prachodaya
Erzähl doch noch etwas über deinen Weg von Elvis jetzt zu den Bhajans.
Ja, genau. Ich habe das natürlich in den Barbergruppen gemerkt, wie mich das transformiert. Und natürlich auch hier hat man ja noch mehr mitgekriegt.
Mit hier meinst du Putterparty?
Genau. Wie sie hier vorsingen, würde man sagen, es ist erste Klasse Abteil, ne? Und Babas Energie, da ist ja nochmal ein ganz, vielleicht nochmal ein größerer Transformationsfaktor, ne? Hier zu sein und zu singen. Und das hat mich sehr beeinflusst und habe das gemerkt, ja, die Lieder, das fängt eigentlich so an, es bleibt hängen, ne, im Kopf. Und es sind so Stückchen, ne? Und man möchte diese Stückchen zusammensetzen, wie eine Girlande, ne? Wie eine schöne Girlande, eine Blumengirlande. Ja. Und dann fange ich an oder habe ich halt angefangen, wie lerne ich jetzt diesen Bhajan, ne? Kassetten, CDs, was es dann gibt, anhören. Und dann habe ich auch mit dem ersten Instrument, eigentlich mit dem Harmonium erstmal angefangen, ne? Harmonium zu lernen. Und dann natürlich, dann wächst man immer ein bisschen mehr rein in die Musik. Ich habe auch nur ein begrenztes Wissen an Musiktheorie, so dass es reicht. Und irgendwann in dieser Energie, die da in einem so wirkt, hat es bei mir auch angefangen, irgendwann, dass ich selber Ideen für Lieder klein, das fängt klein an, so mit zwei Zeiler oder so, wie so ein Gedicht, ne? Und du Melodie dazu, was Einfaches, so. Oder nimmst einen Spruch von Barber, wie damals, make a life like a rose that speaks silently in the language of its fragrance. Das ist so ein Spruch von Barber, ne? Und dann. Also mache dein Leben zu einer Rose, die in der Sprache des Duftes spricht. Ne? Und dann, das ist ja hohe Poesie, ne? Dann muss ich das erstmal vorstellen. Mache dein Leben zu einer Rose, die leise in der Sprache des Duftes. Das muss einem erstmal kommen, ne? Ja. Das ist jetzt nicht meins, das ist Barbas, ne? Aber dann halt, ne, eine Melodie dazu und dann, ja, ist das schon so ein kleiner Zweizeiler da. Sowas halt. Und dann hat sich das immer mehr ausgeweitet, so über die Jahre. Und dann habe ich dann auch irgendwann angefangen, Gitarre dann noch doch zu lernen. So.
glad, like a rose that speaks silently in the language of fragrance eternally. Just make love,
make love
like a rose,
like a rose
that speaks silently in the language of fragrance,
of fragrance
eternally. Just make love,
make love
like a rose,
like a rose
that speaks silently in the language of fragrance,
of fragrance
eternally.
Zu Beginn unseres Gesprächs hattest du über deinen Monkey Mind gesprochen. Hat die Musik dich verändert?
Ja, es ist, wie ich vorhin sagte, schon wie beim Chirurg eigentlich das Werkzeug, das Tool, um diesen Monkey Mind eine andere Richtung zu geben. Also wenn der Devotee da sitzt und Gott singt, es ist wie, ich mache Kommunikation mit Gott. Also es ist wie telefonieren. Ich rufe Gott an, das Göttliche. Absichtslos. Es gibt ja dieses schöne Bild, Baba bringt das ja auch mal, Gajendra, ne, der Elefant, der sich im See befindet und dann kommt das Krokodil an und beißt ihn ins Bein und er schreit um Hilfe. Also ist auch ein Gesang in dem, er schreit um Hilfe. Ne? Und dann kommt Vishnu auf Garuda, also sein Reittier, aus dem Himmel herunter und befreit ihn. Ne? Das ganze Bild hat eine Symbolik. Natürlich, dass der See ist Samsara und der Elefant ist individuell. Also wir, die individuelle Seele und dann gefangen von einem Krokodil in dem Samsara. Ja, und dann sind wir hier und wir wollen ja eigentlich von der Dualität in die Non-Dualität. Und dann ist es halt das Werkzeug, diese Kommunikation nach oben zu singen und das auszudrücken, Herr, schenk mir doch deine Gnade. Ja? Und das natürlich auch mit den entsprechenden Gefühlen belegen. Und dann, mehr kannst du nicht machen. Was dann runterkommt, das weißt du nicht. Aber du kannst es erfahren als eine, und das habe ich oft, als eine Seligkeit. Ne? Als einen höheren Frieden, der sich dann wie könnte man sagen, so wie so ein Morgennebel über das Dorflicht oder über die Weide oder über das Graslicht. Ne? Und da hat keiner ein, Patent drauf, aber es ist ein Werkzeug, was funktioniert und das ist das Werkzeug, was Baba uns im Kali-Yuga an die Hand gegeben hat, wirklich auch das, denke ich mal, das goldene Zeitalter einzuläuten mit. Ne? Naja, gerade die Probleme, die wir haben, sind eigentlich die Meilensteine, die uns dann nach vorne werfen. Ne? Baba sagt das immer so schön, die Weisen früher haben eigentlich zu Gott um Probleme gebeten, ne? Weil sie wussten, nur dadurch kommen sie weiter im Leben. aber dass dann, wenn sie kommen, doch die Hürden leicht zu meistern sind. Und da sind dann die Gebete an Ganesha zu richten, ne? Der ja dann der Beseitiger unserer Hindernisse ist. Oder halt Baba, der alles in einem ist. Ja.
Wenn man singt, dann ist man ja auch so fokussiert, dass der Monkey Mind eigentlich gar keine Zeit hat, noch nebenbei was zu machen, ne?
Ja, also Baba drückt ja selber aus, dass das Singen oder Rezitieren ja uns hilft, sagt er, also 3H, ne? 3HV, ne? Also Head, Kopf, Heart, also Herz und Hand in eine Einheit zu bringen, ne? Wo er sagt, das macht nur einen wahren Menschen aus. Also einen wahren Menschen macht das aus, der denkt und der dann handelt, was er denkt, nachdem denkt und dann auch tut. Ne? Also diese drei Sachen im Einklang sind. Und da ist Singen, Bhajan singen oder Namasmarana oder ist halt das Werkzeug dafür, diese drei zusammenzubringen.
Ne? Es gibt ja so einen schönen deutschen Spruch, wo man singt, da lass dich nieder, böse Menschen haben keine Lieder. Ich weiß nicht, ob der jetzt so passt. Du hast eben vom Kali-Yuga ja auch gesprochen. Kannst du dir vorstellen, wenn mehr gesungen wird in der Welt, wäre sie vielleicht friedlicher, gibt es nicht so viel Kriege oder ist das jetzt vielleicht auch ein bisschen blöd?
Tja, ich meine, Baba hat den Samen gesetzt, ne? Mit Singen und auch Veda-Chanting. Und es gibt ja jetzt auch schon genug Ableger, ne? In den Sai-Gruppen und Sai-Zentren. Und das wird sich auch noch weiter also ausweiten. Ne? Es ist ja auch jetzt noch so, dass viele Leute hier hinkommen. Und gute Stimmung steckt an. Ne? Also so wie du jetzt diesen Satz da gerade gesagt hast, steckt gute Stimmung an. Und es ist eigentlich, ja, es gibt viel Negatives. Baba sagt das auch, viel Negatives heute auf der Welt. Und die Atmosphäre ist auch sehr verdreckt. Nicht nur grobstofflich, auch feinstofflich. Emotionen, ne? Und das bedarf einer Reinigung, ja. Und da sagt der Baba, das Beste ist, was du wirklich den ganzen Tag gut tun willst. Du kannst es den ganzen Tag tun, ne? Du kannst den ganzen Tag singen. Und hier in Puttaparthi fühle ich mich natürlich auch mehr inspiriert, ne? Also es ist irgendwie, wo ich, wie jemand, der regelmäßig seine Tabletten einnimmt, ne? Ich sage, jetzt bist du vielleicht mal im Westen und gehst, ja, wenn ich jetzt arbeiten gehen würde und gehst einmal in die Woche so in die Barbergruppe, hast gar nicht viel Zeit, dann würde es schon so aussehen, als ob man die Medizin verringern würde, ne? Natürlich ist es gut, so oft wie möglich zu singen. Ja.
I always want you by my side, you by my side. I only want to be with you, to be with you, my love. I only want you by my side, my love. Just to be. Be with you, I only want to be with you. Be with you, be with you, I only want to be with you. I always want to see thy light, to see thy light, oh Lord. I only want to see. I only want to see thy light, my Lord, just to see you. See you, see you, I only want to see you. See you, see you, I only want to see you. I always want to be thy light, to be thy light, my Lord. I only want to please you, to please you, my Lord. I only want to be thy light, my Lord.
just to please you. Please you, please you, I only want to please you. Please you, please you, I only want to please you. I always want you to hold me tight,
to hold me tight,
I only want I only want you to hold me tight, my Lord, just to feel you.
Feel you, feel you, I only want to feel you. Feel you, feel you, I only want to feel you.
Baba ist jetzt nicht mehr in seinem Körper. Jetzt ist es an uns, seine Lehren in die Welt zu tragen.
Ja, jetzt sind wir so ungefähr ein Teil seiner Erben, geistigen oder energetischen Erben. Ne? Wir führen jetzt irgendwo mit dem, was wir von ihm gekriegt haben oder gelernt haben, irgendwo unser Leben weiter und werden irgendwie, da wir eins mit ihm sind oder auch Teil von ihm, je nachdem, wie man das sieht, werden wir jetzt zu seinem Messenger, ne? Also für seine Botschaft, die er in die Welt gesetzt hat, der Botschaft der Liebe. Es ist also die höchste Energie, ist immer, wird der Baba auch sagen, die Liebe, ne? Also alles mit Liebe zu machen. Ein Devotee kennzeichnet sich durch Liebe, Hingabe, ne? Und Musik ist dem sehr nahe, ja. Baba sagt, God is a lover of music, also Gott liebt Musik. Ne? Also es gibt so gewisse Sätze, ich habe viele Reden von Baba gehört, das bleibt einfach hängen, weil das so wichtig ist, so, ja, God is a lover of music. Und Baba geht sogar so weit, dass er sagt, dass der Devotee sogar größer ist als Gott, weil durch seine Liebe oder Hingabe hat er eigentlich Gott in seiner Hand. Das heißt, Gott kann gar nicht anders den Wunsch seines Devotees erfüllen, weil er so hingerissen ist von seiner Liebe oder Hingabe. So.
Ja, und Hingabe können wir unter anderem durch Musik ausdrücken. Also seid ihr Musiker ein Teil der Messenger, die mit ihrer Musik ihren Teil dazu beitragen, die Welt vielleicht etwas friedlicher zu machen.
Ja, eigentlich ist das, ich meine, gibt viele, auch große Musiker, sage ich mal, ne, die natürlich noch ein größeres Publikum erreicht haben. Wir sehen das vielleicht gar nicht so, ne, was wir jetzt, okay, wir machen Bhajan singen, aber eigentlich ist das, es ist eine neue Bewegung, würde ich sagen, ne. Es ist natürlich viel, viel an Musik noch commercial und was wir so erleben und ist ja auch schön, ich höre ja auch viele verschiedene Richtungen an Musik. Aber zu jeder Wende gab es auch immer irgendwo, sag ich mal, ein Lied, ne? Ein Lied oder eine Musikrichtung. So, und jetzt haben wir dieses Zeitalter, goldene Zeitalter, auf das wir zugehen. Es ist eine andere Energie, mit denen Menschen konfrontiert werden. Der Mensch macht sich viel mehr Gedanken über sein Sein auf Erden oder seine Bestimmung oder auch sein, wo komme ich her? Ja, und mit diesem Prozess werden natürlich auch irgendwo automatisch die Instrumente dafür, für dieses Schleifen, sage ich mal, an dem Charakter des Menschen, den er eigentlich anstrebt, auch parat und auch in der Musik wird sich da was tun. Und ja, wenn man mal schaut, man findet auch immer mehr, sage ich mal, in der Schlagerwelt oder so, auf einmal Texte entstehen, da wundere ich mich manchmal auch, da kommen richtige spirituelle Sachen von Einheitsdenken oder sowas, was wir schon aus anderen Liedern kennen, kommt auf einmal durch und man merkt, dass die Leute doch irgendwo, die sind gesättigt, ja. Es ist innen diese Leere, dass dieses es gibt so viel an Information und das Herz verdürrt, ja, und wir suchen nach etwas. Und dann Musik, die uns berührt. Und das ist eigentlich jetzt, würde ich sagen, eher so der Höhepunkt in diesem Interview, was wir hier machen. Da kommen wir jetzt hin, das ist gut. Was es eigentlich ausmacht, ein Musiker zu sein, wir haben da vorhin schon mal drüber gesprochen, in dieser Telefonleitung nach Gott. Ich rufe Gott an, also ich sende meine Gefühle zu ihm und ich warte darauf, dass er mir antwortet. Und das kann sich manchmal in einem ganz tollen Gefühl breit machen. Und ich habe das dann auch gemerkt, dass in diesem Moment, wo das geschieht, Vortragens eines Lieds und man wird berührt, ich kriege Gänsehaut oder so, ja, oder irgendwelche anderen Gefühle, mir wird warm ums Herz oder ich denke intensiv an Barbe in einem Moment und ich bin so vielleicht ein bisschen traurig, dass er nicht da ist. Ich merke andere Leute, die dann in dem Satsang oder in diesem Konzert oder so immer dabei sind, dass sie das mitkriegen. Sie sind in dem Moment oder sie sind auch berührt. Also es springt da. Ne? Durch das Bindeglied Musik geht das wie so ein Kanal hin und her von Gott auf den Zuhörer, durch den Musiker. Und will, also so wie er will, ne? Wie er will. Das Einzige, was ich ja nur machen kann, ich kann nur sagen, durch meine Musik ausdrücken, Gott, ich liebe dich. Das ist es ja. Ne? Und was dann passiert, da haben wir ja keinen Einfluss drauf. Das ist ja, was das Surrendern, also Hingabe ausmacht. Wir tun unsere Pflicht oder unsere Sache und die Ergebnisse liegen einfach bei ihm. Ja? Er ist der Initiator, er bringt die Leute zusammen, wir machen Musik oder was weiß ich. Und die Ergebnisse, das liegt halt ihm zu Füßen und was in uns und jedem anderen passiert. Und es ist eine schöne Sache und deswegen hat Baba das ja auch ins Leben gerufen, um Einheit unter den Menschen und im göttlichen Sinne zu erfahren, Einheit zu erfahren mit Gott und mit allen anderen. Und es ist auch, also für mich ein Ausdruck, für einen Musiker ist vielleicht auch Gefühle auszudrücken. Ne? Ein Musiker hat halt Musik als Instrument sozusagen seine Gefühlswelt zu interpretieren. Und am reinsten ist es natürlich die Verbindung zu Gott, ne? Wo das dann irgendwo dahin wächst. Wir kennen ja diese Symbolik von Krishna und der Flöte. Ne? Die Flöte halt, die den Menschen, das Individuum, individuelle Selbst darstellt und Krishna Gott. Und der Mensch soll sich halt leer machen, damit Krishna Gott halt, also göttliche Musik auf der Flöte, durch den Menschen wirken lassen kann. Ne?
Meine letzte Frage bezieht sich noch einmal auf das goldene Zeitalter. Durch alle Zeitalter und Epochen hindurch hat sich auch die Musik gewandelt. Schwierige Frage, was war zuerst da, das Ei oder das Huhn? Was glaubst du, beeinflusst die Musik das Denken der Menschen? Oder ist zuerst da die neue gesellschaftliche Epoche? Und danach kommt der Umbruch in der Musik?
Ja. Ich würde die folgende Antwort drauf geben. Baba sagt ja immer, er gibt dieses Gleichnis in der Hand, dass kein Grashalm nicht ohne den Willen Gottes sich im Wind bewegt. Also der Plan steht ja schon fest. Gott hat ja einen göttlichen Plan von den Yugas, so wie sie eigentlich durchlaufen. Ne? Und wir als Menschen sind ja eigentlich, sag ich mal, gefangen in diesem Plan. Ne? So, ne? Wir müssen einfach mitspielen. Ja, und das richtet sich natürlich dann auch unter den Einfluss der Energie der jeweiligen Yogas. Ne? Ich denke, es ist ein göttlicher Plan, die Energie, die gerade wirkt. Es gibt ja diese Theorie bei Erfindern, ne, dass halt die gleiche Erfindung an unterschiedlichen Enden der Erde zur gleichen Zeit gemacht worden sind, weil einfach die Zeit da war, die Zeit reif war, ja? Die Energie da war. Das heißt, wir nehmen auch ganz anders wahr, unsere Antennen, die, sag ich mal, die wir so haben, werden ganz anders bestrahlt. Ne? Und da der Mensch sich auf einer Spirale, Zyklus der Entwicklung nach oben befindet, ist das wie ein der Barber oder für Gott Brahman, wie ein Kreisel. Er schubst ihn einmal an, der Kreisel dreht sich. Und solange sich der Kreisel dreht, bis er wieder fällt, sind einmal diese ganzen Zyklen durchlaufen. Klar ändert sich die Musik, der Mensch kommt auf eine höhere Ebene von Bewusstsein. Es ändert sich alles, ne? Alles, die Erfindung, die Technologie, die Musik, alles, ja. Ich denke mal, wir sehen goldenen Zeiten entgegen, auch wenn es manchmal ein wenig schwer aussieht.
Danke dir.
Ja, ich habe zu danken, dass du mich angesprochen hast und dass dieses Interview dann halt möglich war. Ne? Da habe ich mich gefreut drüber. Ne?
I always want you by my side, you by my side. I only want to be with you, to be with you, my Lord. I only want you by my side, my Lord, just to be with you. Be with you, be with you, I only want to. I always want to see thy light, to see thy light, O Lord. I only want to see you, to see you, my Lord. I only want to see thy light, my Lord, just to see. See you, I only want to see you. See you, see you, I only want to see you. I always want to be thy love, to be thy love, I only want to. I only want to be thy light, my Lord, just to please you. Please you, please you.
Tja, liebe Hörerinnen und Hörer, damit geht unsere heutige Sendung wieder zu Ende. Vielleicht eine Überlegung wert, ob das Bhajan-Singen mit Hingabe uns selbst zumindest etwas verändern kann. Danke an Klaus-Jürgen Schmiel für das Gespräch. Am Mikrofon verabschiedet sich Ihre Evelyn Seliger.
I hope.